Leon Bichler heißt Sie aus dem Münchner Studio. Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb. Wer kennt das nicht? Scheinbar eingeschlafene Pfarrgemeinden, in denen nicht mehr viel los ist, außer der bloßen Mitgliederverwaltung. Was braucht es da dringender als frische Zellen für solch eine Pfarrgemeinde? Und um solche Frischzellen dreht sich bei uns die folgende Sendung und darum, wie eventuell auch Ihre Pfarrgemeinde davon profitieren könnte. Denn der Koordinator für katholische Alpha-Kurse in Deutschland, Johannes Seidel, ist mir nun aus Bernried am bayerischen Starnberger See zugeschaltet und teilt mit uns seine Erfahrungen mit dem Evangelisations-Pfarrzellsystem, zu dem Sie auch auf pfarrzellen.de vorab mehr erfahren können oder neben der Sendung her. Ihre Fragen zur Wiederbelebung etwa Ihrer eigenen Pfarrei können Sie im Laufe der Sendung ebenfalls gerne an unseren Experten stellen. Und zwar, Sie können sich die Nummer schon mal notieren, unter 089 517 008 008. Herr Seidel, herzlich willkommen auf Radio Horeb.
Grüß Gott, Herr Bichler, grüß Gott, liebe Zuhörer.
Herr Seidel, der Untertitel der Sendung lautet ja Evangelisations-Pfarrzellsystem. Was ist das denn genau?
Ja, das Pfarrzellsystem gibt es in Pfarrgemeinden. Es ist also eine Gemeinde mit kleinen wöchentlichen Zellgruppen, deren Ziel es ist, dem Herrn näher zu kommen und diese Erfahrung anderen weiterzugeben. Man könnte es bezeichnen als eine Weise, in der Pfarrgemeinden ihren Auftrag als Kirche leben können. Und zum Beispiel letztes Jahr hat Kardinal Wölki in Köln einen Hirtenbrief geschrieben und hat von diesen kleinen christlichen Gemeinschaften und die Pfarrzellen sind ein besonderes Modell davon, aber gesprochen hat gesagt, dass es notwendig ist, dass es das gibt, damit Christsein untereinander erfahrbar wird für Fernstehende, damit man das Kirchesein wieder leben kann.
Wir haben ja auch schon verschiedene solche Revitalisierungskurse ins Auge gefasst. Also zum Beispiel haben wir über die Alpha-Kurse gesprochen oder über andere Initiativen, wie man Pfarrgemeinden heutzutage ein bisschen mehr beleben kann. Was ist jetzt das Besondere an dem Pfarrzellsystem? Wo ist der Unterschied zu anderen Systemen, Methoden oder Kursen?
Ja, der Unterschied ist, ich möchte es mal auf meine Weise erklären, wie ich dazu gekommen bin. Vor 14 Jahren habe ich die Alpha-Kurse entdeckt, mit denen ich mich jetzt immer noch beschäftige und habe gemerkt, dass das eine Weise ist, wie Menschen zum Glauben kommen können. Und dann bin ich eingeladen worden, in diese anglikanische Gemeinde zu fahren, nach London, zu einem Treffen und habe das gesehen, dass es wirklich eine Gemeinde ist, eine Pfarrgemeinde, eine anglikanische in diesem Fall, die in einem, sagen wir mal, ungünstigen, recht kühlen Umfeld, feindlichen Umwelt in einer brodelnden, sehr säkularen Großstadt wie London wächst. Und dann bin ich nochmal gefahren und erst, glaube ich, als ich das zweite Mal da war oder gar das dritte Mal, habe ich gemerkt, wodurch das Ganze getragen wird, nämlich durch Glaubensgruppen, die sich wöchentlich treffen. Das eine sind die Kurse, aber das, was die Gemeinde ausmacht und was dem Bestand verleiht und was den Einzelnen auch Bestand verleiht im Wachsen, sind diese Glaubensgruppen. Und ich hatte schon vorher aufgeschrieben in so einem kleinen Konzept, was Alpha-Kurse in der katholischen Kirche bedeuten. Und da stand drin, ja, Alpha-Kurse als ein ständiges Angebot. Und dann stand drin Katechese, also dass etwas weitergeht. Aber der dritte Punkt war kleine Glaubensgruppen, die in die Pfarrgemeinde integriert sind. Und das habe ich dort in London gesehen, in einer anglikanischen Pfarrgemeinde. Aber ich habe das so nie kennengelernt, in meinem auch begrenzten Umfeld, was ich so Einblick hatte in der katholischen Kirche. Und als ich das dort in London war, war bei einem dieser Treffen auch ein katholischer Pfarrer, Don Pigi Perini aus Mailand. Und der hat gesagt, er hat das in seiner Gemeinde und hat mich eingeladen, dorthin zu fahren. Und obwohl ich damals ganz wenig Zeit hatte, haben mich dann noch Freunde ermutigt, haben gesagt, fahr doch dort mal hin nach Mailand. Und ich habe eine katholische Pfarrgemeinde kennengelernt, inmitten von Mailand, was auch eine sehr säkulare Stadt ist. Und dort gab es 120 sogenannte Pfarrzellen. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass es das überhaupt gibt und geben kann.
Und im deutschsprachigen Raum gibt es da sowas auch schon? Also ich habe mal auf der Internetseite pfarrzellen.de so ein Video gesehen von österreichischen Gemeinden, die da auch aktiv sind. Ist ja, das jetzt schon gleichbedeutend oder sind die da noch irgendwie in der Vorphase?
Sie sind nicht so groß geraten, aber es gibt jetzt seit ein paar Jahren hier in Bayern, in Türkheim und in anderen Orten drumherum Pfarrzellen. Und es gibt in Österreich um Graz herum, Graz und Seckau, gibt es auch Pfarrzellen. Und es gibt Pfarrgemeinden, die so einen Weg gehen. Es gibt natürlich auch das, was der Kardinal Wölki angesprochen hat. Es gibt diese kleinen christlichen Gemeinschaften, die gibt es schon in mehreren Orten in Deutschland. Aber der Punkt ist und die, sagen wir mal, das Ziel und die Herausforderung, die mich interessiert haben, ist, dass es eben nicht Zellen oder solche Gruppen in der Pfarrgemeinde sind, sondern Zellen und Gruppen der Pfarrgemeinde. Und das habe ich in den Pfarrzellen besonders verwirklicht gesehen.
Und was ist dann der Kern der Pfarrzellen? Was ist überhaupt deren Ziel?
Ich möchte es beantworten mit dem, als ich das erste Mal in Mailand war, auf diesem Treffen auf dem Seminar zu den Pfarrzellen, im internationalen Seminar, wo andere Leute aus anderen Gemeinden hingekommen sind, auch aus anderen Ländern, um das zu lernen und die eigenen das präsentiert haben und natürlich dabei auch vertieft haben. Da bin ich in eine Pfarrzelle gekommen, in die Zelle 110, weil wir um die 120 hatten. Und das war für mich ein sehr bezeichnender Eindruck. Es wurden da auch Vorträge drüber gehalten, aber das habe ich am meisten mitgenommen, dieses Treffen in dieser Zellgruppe. Wir waren da als Gäste zu dieser bestehenden Zellgruppe, die hat sich getroffen in einem Laden in der Innenstadt, in einem Antiquitätenladen, weil einer so einen mittelpreisigen Antiquitätenladen hatte, der zentral lag. Und da kamen die hin und es kamen 7 Leute. Und die haben sich getroffen und das eine war, weshalb es Zelle heißt. Zelle heißt es nicht, weil es Gittern an den Fenstern gab auch keine. Sondern Zelle heißt es, weil diese aus der biologischen Zelle, die Zeit, die sich immer teilt und so entsteht Leben. Und diese Zelle hatte sich gerade multipliziert, nämlich von einer Zellzelle, in der es einen Leiter gab und insgesamt 14 Leute, sind 2 Zellzellen geworden. Also es gab dann einen neuen Leiter für die neue Zellzelle und es wurden 2 drauf, damit man überhaupt wieder Leute aufnehmen kann, damit es nicht zu groß wird. Und das war das Erste, was ich gesehen habe. Es war eine eher kleine Pfarrzelle mit eben 7 Leuten, weil sie sich gerade multipliziert hatte. Und ich gehe dann nachher nochmal später drauf ein. Aber ich habe diese beiden Momente gesehen. Das eine ist, dass sie sich es gab einen Lobpreis, sie haben sich einander wirklich bestärkt. Und es waren kurz vorher Ferien. Und dann hat jeder so erzählt, was ihm passiert ist, wofür er zu danken auch hat. Und eine Frau hat gesagt, die war so vielleicht in die 60 und sagte jetzt, ja, ihr Mann ist gestorben und irgendwie hat sie noch irgendetwas sehr Schweres gehabt. Und dann hat man gemerkt, ja, und er war lange krank, das hat sie wirklich mitgenommen. Und dann hat sie auf eine andere Frau ich war ja so als Gast da mit noch 2 anderen, auf eine ganz andere Frau in dieser Pfarrzelle gezeigt und hat gesagt, ja, dort die Maria, sie ist für mich zu einem Engel geworden, denn sie ist jeden Tag gekommen, um mit mir zu beten, um mir beizustehen. Und das habe ich mir, das weiß ich wie heute, es ist jetzt viele Jahre her, aber ich weiß das wie heute, das hat mich sehr angerührt in so einer Lage, wo man Kummer hat, wo man einfach neben sich steht, wo man Leid hat, ist sie jeden Tag gekommen. Und das hat man gemerkt, das hat sie gehalten. Und der Schluss dieser dieses Zelttreffen an diesem Abend in Mailand war, dass sich alle aus alle einen Kreis gebildet haben und ein Gegrüßet seist du Maria gebetet haben, haben sich so angefasst. Und dann haben sie sich alle umgedreht und haben sich wieder an die Hände gefasst, aber so, dass sie eben nach außen stehen. Das kam mir ein bisschen seltsam vor, aber ich habe mir gedacht, ich bin Gast und mache alles irgendwie, was irgendwie vertretbar ist, natürlich mit. Habe das gemacht und haben das Vaterunser gebetet. Und dann habe ich verstanden, jetzt komme ich zu Ihrer Frage, was das Ziel dieser Sendung, dieser Zellgruppe ist, nämlich für ihre Umgebung da zu sein. Dieses nach außen gebetete Vaterunser heißt, für meine jeweilige Umgebung, denen ich nahestehe, für die da zu sein. Nicht für die ganze Welt im Einzelnen, aber für die, weil man das nicht kann. Man hat immer nur eine gestufte Verantwortung. Aber für die, die mir nahe sind, da zu sein. Das hat mich beides bewegt. Diese Frau, was sie gesagt hat, von dieser Stärkung nach innen und das andere, das weiterzugeben. Das ist für mich auch der Kern und das Ziel einer Pfarrzelle.
Herr Seidel, Sie sagten sinngemäß, Pfarrzellen seien ein Teil aus der Pfarrgemeinde heraus und nicht etwas, das jetzt von außen in Sie hineinkommt. Wie läuft das ganz praktisch ab, wenn jetzt welche in Ihrer Pfarrgemeinde eine Pfarrzelle bilden wollen? Und was sind die praktischen Elemente und Tagesabläufe von solchen Zelltreffen?
Ja, ich fange mal an mit der Frage, mit dem Zelltreffen, weil wir da eben schon mal mit begonnen hatten. Das Zelltreffen dauert immer so 90 Minuten. Und 90 Minuten, egal wann man das halt, als ich in der Pfarrzelle war, war ich in einer Vormittagszelle, weil es einfach Leute waren, die alle am Donnerstagvormittag etwas Zeit hatten. Und abends hatte ich immer irgendwelche Verpflichtungen, das war unsicher, deshalb bin ich wöchentlich in eine Vormittagszelle gegangen. Und der Ablauf ist auf 90 Minuten beschränkt. Da achten die Teilnehmer in den Zellen auch drauf, dass die einfach genau diese Zeit haben, dass man pünktlich offiziell schließt, damit jeder, der noch was anderes vor zu seiner Familie muss, weg muss, wieder dorthin gehen kann. Wir hatten zum Beispiel eine Frau, die hatte viele Kinder, eine ganze Reihe und musste dann kochen und wir haben uns um 9:30 Uhr, glaube ich, getroffen und um 11 haben wir immer pünktlich Schluss gemacht. Wir haben nie mehr als 11:05 war mal das Höchste, weil sie sagte, sie muss weg, damit sie kochen kann und das alles machen kann. Das heißt, es ist auch eine Zeit, die machbar war und es hat der Ablauf, es beginnt immer mit einem kleinen Lobpreis, dann singt man etwas, einfach, dass der Herr in der Mitte steht und man dankt und lobt, vielleicht auch mit ein paar Sätzen. Das ist immer ein wenig anders, wenn einer ein Instrument spielen kann. Ist es schön, bei uns gab es eine Frau, die hat ein Akkordeon gehabt. Meistens sind es ja Gitarren, aber wir hatten das. Und die hat dann immer so ein paar Lieder auch mitgespielt. Und dann kommt der zweite Abschnitt. Das ist eine kleine Austauschrunde mit zwei Fragen. Das heißt, da sitzt man zusammen und hat zwei Fragen, die so der Reihe nach gestellt werden. Die erste Frage ist, was hat Jesus in der vergangenen Woche für mich getan? Was hat der Herr für mich getan? Und dann sagt jeder etwas. Und der vielleicht neu dazugekommen ist, der muss nichts sagen. Aber sagt jeder irgendetwas Kleines, wofür er danken kann. Aber auch, wo vielleicht ihm der Herr im Evangelium begegnet ist, wo er ein Wort mitbekommen hat und sagt etwas Kleines, nicht lang und auch ohne Diskussion. Er sagt das und dann geht es über zum Nächsten, ohne dass es Kommentare gibt. Und das ist die erste kleine Runde und dann schießt sich gleich eine zweite kleine Runde an. Wo habe ich in der letzten Woche etwas für ihn tun können, für den Herrn tun können? Wo habe ich ein ganz klein wenig von dem vielen, was er mir gegeben hat, auch zurückgeben können? Und das hört sich jetzt irgendwie ganz normal an. Als ich ein halbes Jahr in dieser Zellgruppe war, habe ich gemerkt, dass mich das völlig verändert hat. Es hat in einem Bereich mich verändert, weil ich habe von diesen kleinen Dingen, die anderen in der Zellgruppe gesagt haben, wofür sie danken können, habe ich einen neuen Blick bekommen zum Danken Und für diese anderen Dinge waren eben Ältere und Jüngere, und eine hat für ihre Enkeln was getan und für ihre Kinder. Und man hat gemerkt, an diesen ganz kleinen Schritten, die anderen gesagt haben, habe ich gesehen, ich kann auch ein paar kleine Schritte tun. Es war nicht so entmutigend, dass sie Riesensachen gesagt haben, aber bin sehr ermutigt worden. Ich habe einen neuen Blick für die Dankbarkeit bekommen, für den Herrn bekommen, wofür ich danken kann, und ermutigt worden. Das ist der zweite Schritt, Lobpreis, dann dieser Austausch über diese beiden Fragen. Und das dritte ist, dass es das Evangelium vom folgenden Sonntag vorgetragen wird. Liest jemand vor, dann liest es noch jemand vor. Und dann macht man so ein Mini-Mini-Bibelteilen, zwei Schritte daraus, dass man eine kleine Zeit der Stille hat und jeder den Satz, und man hat es dann auch schriftlich vorliegen, oder das Wort dreimal ausspricht, was ihn bewegt hat. Und das, wenn ich jetzt so die erste Zeit anschaue, wo ich da war, das hat mich auch persönlich sehr angesprochen, weil wir haben darüber nicht gesprochen nachher, uns nicht groß ausgetauscht. Vielleicht hat einer mal ganz zum Schluss einen Satz gesagt, aber auch das blieb unkommentiert. Aber ich habe das Evangelium neu gehört. Und wenn es dann am Sonntag, unsere Zellgruppe war unter der Woche davor, an einem Donnerstag, und wenn es dann am Sonntag verkündet wurde, dann kam es mir geradezu entgegen. Und ich habe auch in meiner Bibel schon so diese zwei Worte da mal unterstrichen, gelb angestrichen. Und das ist dieser dritte Teil des Evangeliums vom folgenden Sonntag. Der vierte Teil ist eine kleine Lehre, eine Katechese, die der Pfarrer hält. Und dann natürlich der Pfarrer, auch wenn man nur vier Zellgruppen hat, nicht überall sein kann, gibt es sie schriftlich, aber er spricht sie auch auf. Als eine Audiodatei, und die kann man entweder, hat man sie mit CDs herumgeschickt, und heute macht man das per MP3, so dass man dann den Pfarrer auch hört, der etwas, eine Lehre sagt, die sich aber meistens an das Evangelium vom Sonntag anschließt. Also eine wirkliche Vertiefung ist diese Lehre, der vierte Abschnitt, und das fünfte ist, wenn man sich gemeinsam darüber austauscht. Einfach sagt, was einem dazu einfällt, wo man Schwierigkeiten hat, was das für jemanden bedeutet. Aber auch nicht so, dass es eine Riesendiskussion gibt, sondern dass die Einzelnen mit der Zeit, das ist auch ein Lernprozess, lernen, das von den anderen Gesagte stehen zu lassen, weil nur dann haben die anderen, die vielleicht auch nicht so eloquent sind und haben einfach eine Chance, das zu sagen, was sie auf dem Herzen haben. Und ich habe so gemerkt, weil manchmal neigt man ja in der Kirche so, alles zu intellektualisieren und alles muss klug sein. Ich habe, wenn ich so denke, mehr von den Leuten mitgenommen, die irgendwie keine akademische oder Abitur hatten und so, weil die oft das so auf den Punkt getroffen haben. Da bin ich so bereichert worden. Das ist dieser, jetzt sind wir schon bei Punkt 5, dieser gemeinsame Austausch der Lehre. Dann kommt Punkt 6, ist die Mitteilung aus dem Leben der Pfarrgemeinde, wo es irgendeinen Bedarf gibt, eine Not gibt, das sagt man dann. Und ich habe auch gesehen, dass in diesem Rahmen dieser Zellgruppe das nicht so überhört wird, wie wenn man das nur von der Kanzel verkündet, so einfach. Und dass wirklich man sich überlegt, ja, wie kann man dort mitmachen, mithelfen, oder man weiß jemanden, der das machen kann. Das sind so die Anliegen. Dann das siebte ist ein Fürbittgebet. Da fragt man in der kleinen Zellgruppe, fragt der Leiter, wer heute ein Gebet braucht. Manchmal hat man es schon aus dieser Austauschrunde am Anfang ein bisschen gesehen, und dann fragt man, ja, dürfen wir heute für dich beten? Und dann beten die anderen drumherum. Entweder man bleibt sitzen oder sie stellen sich drumherum, je nachdem, wie das diese Zellgruppe macht. Und gelegentlich, das ist auch meine Erfahrung gewesen, wenn mal ein paar Leute verhindert sind, ist die Zellgruppe kleiner, und irgendwann haben sie auch mich gefragt, ja Johannes, können wir nicht für dich beten? Und ich habe immer mehr so an die anderen gedacht, weil ich ja so da in der Zellleitung mehr war. Und dann habe ich gemerkt, wie gut mir das tut, wenn auch Menschen für mich beten und das mittragen. Und der Schluss ist dann, es gibt dieses Schlussgebet, was ich schon gesagt habe, das Gebet, dass man zusammen sich stellt, das Gegrüßet seist du Maria betet und sich nach außen wendet, auch für die, die schon in dieses vorher Fürbittgebet mitgebetet worden sind und die wir auf dem Herzen haben und einen Vater unser nach außen betet. Das sind so diese einzelnen Schritte dieses Zelttreffens. Die sind nicht immer übermäßig lang. Manchmal wird eins ein bisschen länger und das andere ein bisschen kürzer. Aber es ist so eine, auch, ich kenne Gebetskreise, die das auch einfach erstmal hernehmen als Gebetskreis. Es ist da noch keine richtige Pfarrzelle. Aber weil es so ein ausgewogener Aufbau ist von diesem Treffen. Das schätze ich sehr dran. Es ist so eine Art Vollwertkost.
Ja, vielen Dank, Herr Seidel, für diesen ersten Überblick über das Pfarrzellsystem. Und nach diesen ersten Infos geben wir auch unseren Hörern jetzt mal an den Geräten Zeit, sich zum Beispiel bei pfarrzellen.de zum Beispiel weiter zu informieren oder auch hier anzurufen und Ihre Fragen zum Pfarrzellsystem an unseren Gast Johannes Seidel zu stellen. Und zwar unter der Rufnummer 089 517 008 008. Bis gleich. Grüß Gott zurück zum Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb. Mein Name ist Leon Bichler und heute bin ich im Gespräch mit Johannes Seidel über das Pfarrzellsystem. Ein möglicher Weg zur Stärkung und Auffrischung von Pfarrgemeinden. Wenn Sie sich fragen, wie so etwas in Ihrer Pfarrei möglich gemacht werden könnte, dann rufen Sie uns an und kommen Sie live mit uns ins Gespräch unter 089 517 008 008. Herr Seidel, wie oft findet denn ein Pfarrzelltreffen idealerweise statt und wie startet man sowas in seiner eigenen Pfarrgemeinde? Braucht man da am besten erst einmal jemanden, der darin ausgebildet ist, so wie bei den Alpha-Kursen einen Alpha-Kursleiter, wenn ich jetzt nicht irre? Oder kann man sich da einfach eine Liste mit Punkten, die man machen könnte, aus dem Internet herunterladen und sich dann mit ein paar Leuten treffen und das sozusagen Punkt für Punkt durchgehen?
Ja, ich habe die Pfarrzellen sind ja eine Weise, den Grundauftrag der Kirche. Paul VI. Hat das gesagt in diesem Schreiben Evangelii Nuntiandi, die Kirche ist da, um zu evangelisieren. Sie ist da, um zu evangelisieren. Und das ist ihr Grundauftrag. Und dieser Grundauftrag ist etwas, was man gemeinsam macht, weil dieses Miteinander und Füreinander ein wesentliches Element des Glaubens ist. Und deshalb ist die Frage natürlich, wenn man fragt, wie kann man beginnen, die erste Frage ist, wer beginnt? Also warum wir beginnen, ist, weil wir die Sehnsucht haben, diesen Grundauftrag der Kirche auch zu leben, weil sonst liest man diese päpstlichen Schreiben und die Heilige Schrift mit dem Missionsauftrag und dann denkt man sich, ja, aber das geht gar nicht. Das hat noch nicht funktioniert und das geht gar nicht. Und ich glaube, die Grundvoraussetzung ist, das ernst zu nehmen und das auch zu glauben, dass das geht, weil man es nicht machen kann und diese Sehnsucht zu haben. Und das Evangelisationspfarrzellsystem ist eben, oder das pfarrliche Evangelisationssystem ist ist etwas, was von der Pfarrgemeinde ausgeht und deshalb vom Pfarrer und dem Kern, die auch dort die in die eine Richtung gehen wollen, getragen werden. Und ich denke, weil ich es so erlebt habe, auch wenn man das grundsätzlich verstanden hat, ist es gut. Ich denke da an eine Pfarrgemeinde, mit der ich lange in Kontakt bin und die haben dann schon immer drüber nachgedacht und der Pfarrer war viel beschäftigt und hat gesagt, das wäre gut, das könnte man machen und es kam aber nicht dazu. Und irgendwann haben sie sich aufgerafft und sind dort nach Mailand gefahren zu diesem Zellseminar, haben diese Pfarrgemeinde gesehen, die es immer noch gibt und die, wo das Zellsystem lebendig ist. Und dann kamen dieser Stoßdruck von 5 Leuten zurück und dann haben sie gesagt, das wollen wir den anderen mitteilen und dann haben sie beschlossen, das machen wir. Also dieser Ausgangspunkt kam nicht nur von der Kenntnis darüber, sondern weil sie es gesehen haben und die haben gesagt, die haben etwas, das haben wir nicht, da wollen wir aber noch hin. Das ist, glaube ich, so in meiner Erfahrung ein ganz wichtiger Punkt. Die haben dann konkret angefangen, einen Vorbereitungskurs zu machen für diese Pfarrzellen. Aber das heißt, dieser Vorbereitungskurs heißt auch, dass die das beginnen, so die Kerntruppe, auch dass die einfach auch schon so einen geistlichen Weg gehen. Und neben diesem Vorbereitungskurs, also der ein Leiterschaftskurs für die Pfarrzellen ist, kann man auch eben anderes vorher schon gemacht haben. Und das ist nicht schlecht, was so Elemente hat, wie Alpha-Kurse, Glaubensgrundkurse, St. Andreas Evangelisationsschule, also alles das, wo man schon etwas davon eingeübt hat und etwas lebt, was dann in diese Pfarrzellen mündet, wäre eine gute Vorbereitung. Und zu den einzelnen Themen, wenn man sich informieren will, auf der deutschen Webseite pfarrzellen.de gibt es auch einen kleinen Unterpunkt über die Katechesen und da stehen alle bisherigen Katechesen aus Türkheim drauf und die besonders noch die ersten Katechesen behandeln die Zellen selbst, also da kann man sich sehr gut informieren.
Sie sprachen im ersten Sendungsteil auch von 7 Leuten, die jetzt eine Pfarrzelle bildeten und meinten, dies sei eine recht kleine Pfarrzelle. Wie groß ist denn so eine Pfarrzelle idealerweise?
Naja, ich habe gesagt, ich hab mir gedacht, jetzt komme ich da nach Mailand damals vor 12 Jahren und bin da hingegangen und habe gesagt, jetzt sind die groß, aber sie waren, die dort waren, war eben so an der Untergrenze 6-7. Also wenn sie entsteht, hat sie auch mehr und wenn wir drei nicht keine Zeit haben, hat sie vielleicht auch weniger. Aber die Idee ist, dass sie so anwachsen kann, indem neue dazukommen, bis sie irgendwie 12-14 Leute hat. Und der zweite Anwachsmoment ist, dass der Pfarrzellenleiter sich jemanden sucht, der und ihn langsam hineinführt, ein Co-Leiter zu werden und ihn auf einem langsamen Prozess ein bisschen Anteil gibt und dann, dass er das Herz mit ihm teilt und so, dass dann aus dieser einen Pfarrzelle eine neue entstehen kann. Und das macht man dann auch im Zusammenhang mit dem Pfarrer und mit dem kleinen Leitungsgremium von den Pfarrzellen, so der Kernzelle, in der das ein bisschen zusammenfließt, kommt darauf an, wie viel man hat, sodass dann eine neue Pfarrzelle entsteht. Und es gibt einen Film mit so Berichten aus der Pfarrzelle, aus dieser Gemeinde in Mailand, die nicht die einzige ist, gibt es weltweit Pfarrzellgemeinden. Und dann sagt der Pfarrer, der auch so hier in Europa der Gründer der Pfarrzellen ist, sagt dann, ja, das Ziel der Zelle ist es, zu sterben. Und als ich das gehört habe, habe ich gemerkt, ja, wenn man so eine Gruppe von Menschen hat, mit denen man sich wöchentlich trifft, vielleicht von den Ferienzeiten unterbrochen, wo dann man so eine Gemeinschaftszelle bildet oder so, aber mit denen die da sind, aber sonst regelmäßig trifft und dann auf einmal werden es mehr und man sagt, wir werden jetzt 2 Zellen, ist es so ein kleiner Tod. Er hat das sehr klar ausgedrückt und das ist auch ein echter Schmerz, aber dieser Schmerz und dieser kleine Tod ist die Voraussetzung, dass andere dazukommen können, dass der Stallgeruch nicht so hoch wird und die Anzahl, dass andere gar nicht zu Wort kommen kann. Das ist so, dass man beginnt so eine Zelle vielleicht mit 5 oder 7 Leuten und man kann sie auch mit 4 beginnen, aber so, dass es eine Chance hat, dass regelmäßig mal 4, 5 da sind und dann wächst sie und begleitet, nicht allein und nicht spontan, irgendwann, wenn sie größer geworden ist und sich dann multipliziert, sich teilt, dann ist erst Raum für Neue.
Also ich war jetzt auch eine Zeit lang Pfarrgemeinderat in einer kleinen bayerischen Pfarrgemeinde und da wurde natürlich des Öfteren regelmäßig diskutiert, wie man die Pfarrgemeinde wiederbeleben kann, wie man mehr junge Leute reinkriegt und dergleichen mehr. Das heißt, wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt von diesem Pfarrzellsystem, vielleicht auch ein Verantwortungsträger in der Kirche, das heißt in seiner Pfarrgemeinde, dann wäre es am besten, wenn er sich mal mit einer bestehenden Pfarrzelle zusammenschließt, da vielleicht mal reinschaut, so ein Co-Leiter wird und dann bei sich zu Hause voller Begeisterung, wenn die dann noch da ist, was wir jetzt mal hoffen wollen, Mitstreiter findet und dann startet, oder?
Ja, ich würde das unterscheiden. Das eine ist, dann, man hätte, wenn man so startet, wie Sie das gesagt haben, hätte man eine Gebetsgruppe in der Form einer Pfarrzelle. Ja? Das, also mit, und das, es gibt ein paar, die das auch gemacht haben, sagen, wir haben hier ein paar Gebetsgruppen und die haben wir so umgestellt auf diese Pfarrzellen, weil die Pfarrzellen etwas meistens einer Gebetsgruppe so voraus haben, oder ja, weil es eine starke Betonung auf dieses Ziel nach außen gibt, anderen zu dienen und ihnen zu dienen, für sie zu beten, ihnen zu dienen und wenn sie dann kommen, ihnen auch dort eine Heimat zu geben zum Wachstum, auch ein Ort der Verkündigung, wo sie das erleben können. Das ist die eine Weise, aber das ist noch nicht das Pfarrzellsystem. Das Pfarrzellsystem würde erst so, könnte man erst beginnen, wenn der Pfarrer und der Pfarrgemeinderat oder die sich auch sagen, ja, das wollen wir wirklich. Und das ist, wo ich schon von dem kleinen Tod sprach, das ist auch ein kleiner Tod, weil das ist nicht etwas, was man macht, sondern das wäre, ist und wäre, wenn man es macht, etwas, was man selber leben, was man selber lebt. Also die das initiieren, der Pfarrer, die Leute, die dabei sind, für die das Grund ist, in diesem Weg der Jüngerschaft und der Nachfolge selber mehr einzutreten. Und wenn man Pfarrer fragt, die das eine Weile schon leben in ihrer Pfarrgemeinde, natürlich wächst das erst vom Kleinen ins Größere. Und man beginnt nicht. In Mailand, die haben mit 4 kleinen Zellen begonnen. Oder so irgendwo, wo es so pfarrliche Gruppen, Zellgruppen gibt, die beginnen immer mit irgend so einer Zahl. Aber wenn man die Pfarrer fragen würde, sagen sie dann nach einer Zeit, ja, das hat mich wesentlich verändert. Und diese Zellen als ein Weg, Christsein und Jüngerschaft zu leben, heißt, ich muss nicht nur damit rechnen, sondern ich strebe es auch an, dass es mich selbst verändert und dass es nicht nur eine Methode ist, um irgendwie anderen Leuten irgendwas aufzudrücken.
Bei aller Notwendigkeit dieser persönlichen Lebensweise bei den Pfarrzellen wird es ja auch, wie Sie schon eigentlich im ersten Sendungsteil anhand der einzelnen Punkte klar gemacht haben, einen klaren Ablauf geben. Kann man den irgendwo herunterladen, um mal zu schauen, okay, ist das überhaupt, wäre das überhaupt machbar in meiner Pfarrgemeinde? Oder erfährt man das erst, wenn man da mal bei so Pfarrzelltreffen reingeschaut hat? Oder gibt es da irgendwelche Tutorial-Videos oder irgendwas, wo man das auch sozusagen, wo man sich da anstecken lassen kann und auch schon mal Elemente kennenlernt?
Auf pfarrzellen.de gibt es, also auf Deutsch, es gibt es auch in anderen Sprachen, natürlich für die anderen Länder, wo es das gibt, gibt es eigentlich einen ganz guten Überblick über die Materialien, über die eigenen Punkte, über auch den Weg der Evangelisierung in den Pfarrzellen. Und aber was ich, genau, wo man sich kundig machen kann, die Bücher über das Pfarrzellsystem sind erst so auf dem Wege des Übersetzens. Die sind noch nicht auf Deutsch zugänglich, die gibt es auf Italienisch und Französisch. Was ein gutes Grundbuch ist, was ich vorher gelesen habe, um das kennenzulernen, ist es schon ein älteres Buch von Kurt Gartner, einem Pfarrer in München. Das heißt Lieber Bruder Bischof, man kriegt es aber gut antiquarisch. Und er hat es geschrieben aus einem Gespräch mit seinem damaligen Bischof Josef Ratzinger, den er ermutigt hat, und hat Briefe an Bischöfe geschrieben, auf diese Anregung heraus. Und er hat dieses Grundprinzip der kleinen geschwisterlichen Gemeinschaften hat er gut geschrieben. Das ist sicher auch eine Vorbereitung für einen Einstieg in eine erneuerte Weise, Pfarrgemeinde zu leben. Und ich möchte ein kleines Punkt davon vorlesen. Während oft die Grenze zwischen der volkskirchlichen Sonntagsgemeinde und den sogenannten Fernstehenden jahrzehntelang unverrückbar scheint, finden Menschen in der Nähe von brudergemeindlichen, also geschwisterlich gemeindlichen Gruppierungen und Gemeinschaften zu einem lebensveränderten Glauben an Christus. Das heißt, dort gibt es ein Wachstum des Leibes zum Staunen aller. Und das ist so, das, was mich am meisten, ich war dann noch mit Gruppen aus Deutschland und Österreich mehrere Male zu solchen Zelttreffen in Frankreich und in Mailand. Was mich am meisten erstaunt hat, ist, und dann war ich jedes Mal in einem anderen dortigen Zellgruppe vor Ort. Was mich erstaunt hat, ist, wer dort alles ist. Leute, von denen man nicht so denkt, ja, die würden so einen wirklichen Weg des Christseins in der Kirche gehen, und die waren da. Also auch Leute, die ein bisschen Vogelwuid ausschauten. Also ganz normale Leute waren da. Und das hat mich, und das schreibt eben dieser Pfarrer Kurt Gartner, dort gibt es ein Wachstum des Leibes zum Staunen aller. Und ich glaube, dass es neben dem, diese Methode kennenzulernen, dass es gut ist, wenn man das mal erlebt hat und sieht, dass das in vergleichbaren Umgebungen auch bei uns möglich ist.
Im Untertitel zu unserer Sendung taucht ja auch das Wort Frischzellen auf. Was ist denn das Frische an diesen Zellen und für wen ist diese Frische gedacht?
Das Frische an den Zellen ist, dass man sich in diesem gemeinschaftlichen Austausch, aber dass man dem Evangelium, dass man nicht einen Text hört im Evangelium, sondern dem lebendigen Herrn wirklich begegnet. Dass man wächst in diese tägliche Begegnung. Ich habe ja schon von diesen beiden Anfangsfragen gesprochen und von dem Evangelium, dass man merkt, dass in einem, in dieser Gruppe, dass Christus da ist und dass man wachsen kann, trotz aller meiner Unzulänglichkeiten und Armseligkeiten, die ich habe. Und dass das wirklich mit allen Schwierigkeiten, dass das aber sichtbar und spürbar wird. Und dass es eben ein Staunen ist und auch man ist auch beschämt. Und dass diese Begegnung, dass die auf andere dann, die dazukommen, hinüberkommt. Wir haben ja oft, dass Menschen haben, die jetzt auf der Suche sind, die jetzt vielleicht zurückkommen, zum Beispiel vom Weltjugendtag und eine Erfahrung gemacht haben, sowohl die Jugendlichen als auch Erwachsene, die sie begleitet haben. Und dann, wie geht das weiter? Die haben so eine frische Begegnung gemacht. Ich habe jetzt gestern mit einem Freund gesprochen, der war mit einer kleinen Gruppe da von Schülern und die sind dort alle zur Beichte gegangen und hat mir erzählt, wie die mitgeschrieben haben, als Papst Franziskus gesprochen hat und die Nachbarn gefragt haben, was hat er gesagt, wie hat er das gemeint, sich wirklich ausgetauscht haben, und zwar ganz normale Jugendliche von einer normalen Schule. Und die Frage ist doch, wie geht das, wo kann das weiterleben? Und wo kann das so sein, dass dieses Bier dass es frisch angezapft bleibt, dass es seinen Schaum behält, dass es nicht eine Erfahrung von vor langer Zeit ist, die dann irgendwie nur noch irgendwie so eine historische Erfahrung ist, wo Staub drauf ist. Das ist das eine. Das zweite mit diesem Frischen ist, dass das Pfarrzellsystem hat so einen Weg der Evangelisierung. Und der Weg der Evangelisierung heißt, wenn wir zum Beispiel dort unser Zelttreffen haben, wird jeder, oder wenn man dazukommt, wird jeder aufgefordert zu fragen, was ist eigentlich deine Umgebung? Wen hat dir der Herr aufs Herz gelegt, der vielleicht noch nicht im Glauben ist, aber wen hat er dir aufs Herz gelegt? Man nennt das den Oikos, das Haus, also das Haus im Sinne von Umfeld, ein biblisches Wort. Und dann macht halt jeder so eine kleine Liste, die er auch aufschreibt, von vielleicht 5 oder 15 Leuten, und die hängt er sich irgendwie hin, und für die nimmt er mit ins Gebet. Das ist so der erste Schritt. Ich schaue, wen hat mir der Herr aufs Herz gelegt, wer liegt mir am Herzen, für wen bin ich in besonderer Weise verantwortlich. Und das ist der erste, und ich fange an, für den zu beten. Der zweite Schritt dieses Evangelisationsweges ist, ich Ich schaue, wo kann ich dem dienen? Ich haue ihm nicht das Evangelium auf das Hirn, sondern ich schaue, wo kann ich ihm dienen? Vielleicht ist es jemand, dem es gut tut, wenn ich alle 14 Tage, 3 Wochen mal mit einem Kaffee trinken gehe. Vielleicht ist es jemand, dem es gut tut, wenn ich ihm mal helfe, sein Büro aufzuräumen. Das gibt Leute, die haben da immer einen Druck und das geht zu zweit besser. Oder ich helfe jemandem beim Einkaufen oder ich organisiere für jemanden, der alleinerziehend ist, dass die alle 14 Tage mal einen freien Abend hatten, organisiere jemanden oder kann es selbst tun, der auf die Kinder aufpasst. Also wo kann ich jemanden dienen? Und dieses Gebet und Dienen in einem Maß, wie ich es auch tun kann, mache ich dann und irgendwann fragt er, warum machst du das? Warum bist du anders als die anderen? Das merkt er. Irgendwann fragt er, und zwar nach seiner Zeit. Und das kann auch eine Zeit dauern, auch 2 Jahre dauern oder 3 oder so. Und dann wäre erst der Punkt, wo ich sage, warum ich das tue, wo ich von meiner eigenen Beziehung zum Herrn erzähle. Und zwar nicht irgendwie nach einem Buch, sondern wie ich selber erlebt habe. Und wenn die Person dann weiter fragt, dann kann ich ihr ein bisschen etwas auch erklären vom Evangelium. Und erst dann, nach diesen 1, 2, 3, 4 Schritten, käme erst der Punkt, wo ich jemanden einlade in die Pfarrzelle und sage, wenn du das mal erleben wirst, wo ich das auch habe und wo mir das wichtig geworden ist und wie ich das leben kann, dann lade ich jemanden ein. Und das war für mich, dieser Evangelisationsweg, eine wichtige Erkenntnis, die ich hoffentlich noch vertiefe, weil es diesen Druck von mir genommen hat, ich müsste irgendwas von jetzt auf gleich tun und ich muss den Leuten etwas überstülpen. Also ich bin noch da am Lernen, aber ich weiß, wenn man diese Schritte macht, für jemanden zu beten, ihm zu helfen, ihm zu dienen mit dem Herrn, dann kommt er und fragt an diesem Punkt, wenn er diesen Punkt erreicht hat und fragt von selbst und dann kann ich ihm etwas tun und ich weiß, ich muss ihn nicht evangelisieren, das muss ich nicht mehr. Ich kann so ein bisschen die Voraussetzungen schaffen. Und das ist etwas, was diese Frische ausmacht, dass es eben keine Methode ist, dass ich mich hineinhängen kann, aber es auch dass ich auch weiß, ich bin nicht der Eigentliche, der es tut und diese andere Person hat seine Freiheit und seine Würde. Und dann zu sehen, wer dort so kommt, wer dazukommt, was und die auch mit zu begleiten, das ist so. Und zu sehen, wie in denen der Herr selbst wirkt, ohne dass ich dem das nur irgendwie von mir ausbringe, das ist, glaube ich, diese Frische. Die Frische ist dort zu sehen, wo man sieht, dass der Herr am Werk ist und Wachstum wirklich entsteht, auch in den einzelnen Menschen und im Zweifel sogar bei mir.
Vielen Dank. Jetzt wissen wir also, warum dieses Pfarrzellsystem auch als frische Zellsystem bezeichnet werden könnte. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt unseren Hörern auch nochmal die letzte Möglichkeit in dieser Sendung geben, zum Hörer zu greifen und ihre Fragen oder Anregungen rund ums Pfarrzellsystem und rund um die Erneuerung der eigenen Pfarrgemeinde an unseren Gast Johannes Seidel zu stellen. Und zwar unter 089 517 008 008. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen zurück zum Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb. Ich bin Leon Bichler und ich bin heute im Gespräch mit Johannes Seidel und zwar über das Pfarrzellsystem. Herr Seidel, Sie haben im ersten Sendungsteil schon einige Elemente des typischen Pfarrzelltreffens genannt. Was war denn der typische Ablauf eigentlich eines wöchentlichen Treffens? Und falls ja, können Sie die zentralen Elemente nochmal kurz für Reinschalter grob zusammengefasst wiedergeben?
Das wöchentliche Treffen, bevor ich das sage, möchte ich sagen, dass die Pfarrzelle betrachtet sich selbst und das ergibt sich aber. Es ist nicht so, dass man das so aufmoralisiert. Das ergibt sich als eine kleine geistliche Familie. Das heißt, die Pfarrzelle besteht eigentlich die ganze Woche, aber 2-mal die Woche trifft man sich. Einmal eben bei dem Zelttreffen, also mindestens. Und einmal trifft man sich im Gottesdienst am Sonntag. Das ist eigentlich da, wo man sich begegnet. Aber diese Zelle und das wenn man so zusammenwächst, ist etwas, was über die ganze Woche ist, wo man sich ab und an mal austauscht oder mal anruft, wenn man ein Gebetsanliegen oder eine Freude hat oder wenn man für andere Menschen etwas tun will und Unterstützung braucht. Dieses einmal in der Woche findet das Zelttreffen, entweder morgens, mittags oder abends, an Sonntagabenden, wann auch immer diese Leute Zeit haben. Und es beginnt mit einem Lobpreis und einem Austausch über diese Fragen: Was hat der Herr für mich getan in dieser Woche? Nicht in meinem ganzen Leben, sondern so in diesem Zeitraum der Woche. Was konnte ich für ihn tun? Dann kommt das Evangelium vom kommenden Sonntag. Dann kommt diese Lehre, die Katechese, die der Pfarrer hält, die der Pfarrer aber auch ein bisschen hält mit den Rückmeldungen, die er immer von den Zellen bekommt. Und dann gibt es dazu eine Vertiefung. Dann gibt es ein Fürbittgebet für die einem am Herzen sind, und zum Schluss ein persönliches Gebet für die da sind, für die das jetzt wollen und brauchen. Und dann gibt es zum Schluss dieses Schlussgebet, was sich auch nach außen rechnet. Das sind so diese Elemente des 90-minütigen Treffens. Was noch dazu kommt, ist, mir hat mal einer in einer Pfarrzelle gesagt, der zuständig war, diese wöchentliche Lehre zu verbreiten. Und er hat mir gesagt, ja, der Pfarrer hat auch immer eine Anbetungszeit in der Woche. Also mindestens irgendwie 2 Stunden Anbetungszeit in der Woche. Und da ist er auch eingetragen für eine Pfarrgemeinde mit einer ewigen Anbetung. Und dann sagt er, wenn er das mal auslässt oder wenn er ganz irgendwie viel zu tun hat, dann merkt man das der Lehre an. Und er hat das sehr genau geschaut. Die Lehre war immer noch gut. Aber er hat gesagt, man merkt es ein bisschen. Und das wollte ich sagen, in diesen Pfarrzellgemeinden gibt es eben diese Anbetung, und jeder von den Zellmitgliedern ist eingeladen, auch eine Stunde in der Woche persönlich in Stille anzubeten.
Ja, vielen Dank auch für diese grobe Zusammenfassung nochmal der Elemente eines solchen Pfarrzelltreffens. Jetzt haben wir eine Anruferin in der Leitung, und zwar Frau Schaaf aus München. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich möchte vergleichen diese Menschen, diese Leute mit unseren Kirchenbegründerin Gottesmutter. Wie war sie nicht aus Gebildete, sondern mit Herz. Und sowas rettet Kirche. Und die Kirche braucht nicht gute Türwächter, sondern diese Leute mit Herz.
Ja, vielen Dank für diesen Appell, für diesen Impuls. Ja. Das greift auch sehr gut, was Herr Seidel gesagt hat, auf.
Ja, danke.
Dankeschön, Frau Schaaf.
Ja, bitte. Ja, man könnte auch an diese Pfarrzellen als einen Ort bezeichnen, wo dieses Herz wachsen kann, wo auch das Herz mit Wunden hinkommen kann und wachsen kann, wo man die Barmherzigkeit von den anderen erfährt und weitergeht. Das fand ich einen sehr schönen Beitrag. Vielen Dank.
Ja, und zum Ende noch eine Frage von meiner Seite. Papst Franziskus spricht in Evangelii Gaudium, also der Freude des Evangeliums, sehr oft von einer Konversion pastoral. Was kann das denn in diesem Zusammenhang bedeuten?
Diese Konversion wird auf Deutsch immer unterschiedlich übersetzt, weil wir auch nicht so ein Wort haben. Manchmal heißt sie Neuausrichtung in der deutschen Übersetzung, manchmal heißt sie Umkehr, aber es kann eben auch Bekehrung heißen. Und so die Grundaussage ist, dass diese Neuausrichtung, die Umkehr und die Bekehrung unseres pastoralen Tuns in den Gemeinden erstens nicht nur von Pfarrern und Hauptamtlichen geschieht, sondern dass es alle betrifft, dass alle dieser Weg zur Jüngerschaft erschlossen wird. Aber das heißt, dass auch sie bei jedem Einzelnen beginnt. Es ist eben keine Methode für andere.
Wir haben jetzt schon viel über die Pfarrzellen erfahren. Wo kann man sich denn noch mehr informieren? Und was gibt es vielleicht auch an empfehlenswertem Online-Material?
Man kann ein bisschen googeln und schauen, was man sieht, aber das meiste Material auf Deutsch ist auf dieser pfarrzellen.de Webseite. Man sieht auch ein bisschen, was auch in Österreich sich tut, in Graz. Die die Bücher gibt es eben bisher nur auf Italienisch oder Französisch. Und ich habe auch noch nicht so die Zeit gehabt, wenn sich jemand freiwillig, wenn er gut eine dieser beiden Sprachen kann und möchte dieses Buch, was mir auf dem Herzen liegt, was mir sehr auf dem Herzen liegt, es heißt auf Französisch Evangeliser en paroisse, in der Pfarrgemeinde evangelisieren, und die Originalversion ist auf Italienisch, also wenn das einer kann, kann er das gerne tun, und er kann auch mitfahren zum nächsten Zelttreffen im nächsten Frühjahr, im Mai ist das meistens, nach Mailand, und wenn sich Interessenten melden, es wird auch wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder ein deutsches Pfarrzell-Seminar gehen, wo man das auch kennenlernen kann, so ein bisschen einen Grundkurs in Pfarrzellen.
Ja, schön. Leider ist auch diese knappe Stunde schon wieder mal vorbei. Und so bedanke ich mich jetzt erstmal bei Ihnen ganz herzlich, Herr Seidel, dass Sie uns mit dem Pfarrzell-System einen Weg gezeigt haben, von dem die eine oder andere Pfarrgemeinde sicherlich profitieren kann, um so einen frischen Glaubenswind in Ihre Gemeinde zu bekommen. Vergelt's Gott, Herr Seidel.
Vielen herzlichen Dank. Ich möchte noch schließen mit einem Wort von Papst Franziskus, Nummer 28, aus Die Freude am Evangelium. Die Pfarrgemeinde ist keine hinfällige Struktur. Und das wünsche ich jedem, dass er diese Erfahrung eines neuen Lebens machen kann in seiner Pfarrgemeinde.
Dankeschön. Ihnen alles Gute und vorab ein gesegnetes Wochenende. Und auch ein herzlicher Dank geht an all unsere Hörer. Und wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung gerne bei unserem CD-Dienst bestellen. Und zwar ab Montag unter der Rufnummer 08328 921 120. Natürlich kann die Sendung auch heruntergeladen werden als Podcast unter horeb.org. Mein Name ist Leon Bichler und ich verabschiede mich nun von Ihnen mit den besten Wünschen für den weiteren Tag.